Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Vor allem in den sozialen Netzwerken spielen sie eine enorme Rolle, Bilder. Und überhaupt, der digitale Raum ist voll von ihnen. Heute können wir uns genauso selbstverständlich mit Bildern austauschen wie vor Jahren und Jahrzehnten noch mit Texten und Sprache. Im Wagenbach Verlag erscheint eine neue Reihe, die sich genau diesem Phänomen widmet. Digitale Bildkulturen heißt sie. Herausgegeben wird sie von der Kultur- und Medienwissenschaftlerin Anne-Kathrin Kohut und dem Kunstwissenschaftler Wolfgang Ulrich. In dieser Reihe erschienen ist auch ein Band zum Thema Hassbilder, geschrieben von Daniel Hornhoff. Er ist Professor für Theorie und Praxis der Gestaltung an der Kunsthochschule Kassel. Einen schönen guten Tag, Daniel Hornhoff.
Schönen guten Tag, Frau Kupferberg.
Was macht denn Bilder im Zusammenhang mit Hasspostings so besonders und für Sie so interessant, sie eingehend zu untersuchen?
Ja, für mich war eigentlich so eine Diskurslücke entscheidend, mich mit dem Thema auseinanderzusetzen. So in der öffentlichen Wahrnehmung stehen ja vor allem die Hasskommentare im Sinne von Hasstexten im Vordergrund. Also wenn man über Hate Speech nachdenkt, denkt man in allererster Linie an Texte. Und nun ist es aber so, dass die meisten Hasskommentare oder Hassbotschaften, die in den sozialen Medien gepostet werden und dort zirkulieren, zu gleichen Teilen mit Texten und Bildern operieren und agieren. Und für mich war es jetzt wichtig, mal diese Position der Bilder einzubringen, also dafür zu sensibilisieren, dass Bilder oft zu gleichen Teilen an der Formierung des Hasses beteiligt sind wie Texte.
Das heißt, das Bild wird unterschätzt?
Das Bild wird in der öffentlichen Wahrnehmung über solche Kommunikationspraktiken unterschätzt. In den Kommunikationspraktiken selbst wird das Bild nicht unterschätzt, sonst hätte es ja gar nicht diese große und bedeutende Rolle für die Kommunikation in den sozialen Netzwerken. Aber wenn wir uns so den Blick von außen, wenn man so will, auf die Netzwerkskommunikation anschauen, dann stehen häufig gerade mit Blick auf die Hasskommentare die Texte im Vordergrund und man lässt unberücksichtigt, welche oft wichtige und auslösende Funktion die Bilder dabei übernehmen.
Und Sie haben auch gerade gesagt, Hate Speech, also da ist erstmal überhaupt gar keine Rede von Bildern. Sie appellieren in Ihrem Buch tatsächlich, diesen Bildern weitaus mehr Beachtung zu schenken als bisher. Welche Rolle können Bilder in Hasspostings spielen?
Nun, ich würde sagen, Bilder geben dem Hass ein Aussehen. Sie verleihen ihm eine ästhetische Form. Und indem der Hass sozusagen durch Bilder eine ästhetische Form bekommt, wird er anschlussfähig. Er wird attraktiv für andere, sich an solch einer Hasspraktik zu beteiligen. Und insofern übernehmen Bilder fast so eine werbende Funktion für den Hass. Sie popularisieren ihn. Und was vielleicht auch nochmal deutlich macht, dass die meisten dieser Hasskommentare sozusagen keine impulsive oder irgendwie unkontrollierte Äußerungen sind, sondern wenn man sich die Bilder anschaut, die mit den Hasskommentaren einhergehen, dann sieht man sehr schnell, dass sozusagen die Hassäußerung in der Regel einer kühlen und abgeklärten Strategie oder Taktik unterliegt.
Sie werden also genau vorbereitet. Und in welchem Verhältnis stehen Sie zur Sprache?
Ich glaube, diese Bilder gewinnen überhaupt erst Bedeutung oder wenn man so will, eine Hassbedeutung im Zusammenhang mit Sprache. Ein Bild allein kann noch nicht jetzt für eine bestimmte Weltsicht oder eine bestimmte Äußerung, bestimmte Meinung einstehen. Es braucht immer die Sprache, die das Bild einfasst, die dem Bild eine Bedeutung verleiht. Und insofern ist auch dieser Titel des Buchs vielleicht ein bisschen irreführend, denn ich führe aus, dass es eigentlich Hassbilder im Sinne dieses Wortes gar nicht gibt. Es gibt Bilder, die im Zusammenhang mit Hasspostings auftreten und die durch eine bestimmte sprachliche Einfassung dann eine Hassbedeutung entwickeln.
Wobei muss
Aber
man
die Bilder
da,
selbst sind noch keine Hassbilder.
Ja, muss man dabei nicht ein bisschen unterscheiden, denn es gibt ja tatsächlich auch Bilder, die einfach sehr gewalttätig daherkommen. Auf welche Traditionen, Kontinuitäten inhaltlich und ästhetisch bauen Hassbilder denn im Netz auf?
Ich habe mich in dem Buch etwa mit Bildern des Antisemitismus beschäftigt und da wird das ganz deutlich, wie eigentlich Bildmuster tradiert werden, wie also historische Beispiele wieder neu entdeckt werden und für aktuelle Zusammenhänge des Hasses und der Kommunikation für Abwertung und Diffamierung genutzt werden.
Daniel Hornhoff, Sie zeigen in Ihrem Buch die Bildsprache unterschiedlicher radikaler Bewegungen auf. Um mal so ein paar Beispiele zu nennen aus dem Rechts- und Linksextremismus, dschihadistische Beispiele des IS und die Bildsprache sogenannter Lebensschutzbewegung, also Abtreibungsgegner. Warum haben Sie sich für diese Themenfelder und Beispiele entschieden?
Es geht in all diesen Beispielen darum, entweder andere Personen oder ganze Personengruppen abzuwerten, sie zu entehren, ihnen quasi digitale Gewalt anzutun. Und so war es mir wichtig, auch unterschiedliche Weltsichten oder Ideologien des Hasses vorzustellen, weil die Strategien letztlich sehr vergleichbar sind. Man versucht, diese Bilder einzusetzen, um der eigenen Hassintention eine höhere Dringlichkeit, eine größere Schärfe, mehr Gewalt zu verleihen. Und diese Muster konnte ich nur herausarbeiten, indem ich verschiedene Ideologien erstmal gleichrangig zueinander betrachte.
Und welche ähnlichen ästhetischen Merkmale lassen sich da nachweisen, etwa in Sachen Rechts- und Linksradikalismus, Extremismus?
Wenn ich so ein bisschen in dem linksextremistischen Spektrum geschaut habe, fiel mir vor allem auf, dass dieses Opfer auch als Opfer immer wieder vorgeführt wird. Also der Polizist, der am Boden liegt und Fußtritte erleiden muss, ist so ein Bildmotiv, das wirklich tausendfach zirkuliert und mit höhnischen Bemerkungen begleitet wird. Auf der Seite sozusagen des Rechtsextremismus, gerade wenn er sich im Antisemitismus realisiert, haben wir eigentlich erstmal so einen Aufbau eines übermächtigen Gegners, also der Jude als ewiger Jude, als Weltenlenker, als Repräsentant eines Weltjudentums.
Der zum Beispiel Fäden in der Hand hält, wie so ein Marionettenspieler,
genau,
und andere tanzen,
genau,
lässt, das ist ganz berühmt.
Genau, also da auch sozusagen ein Bildmotiv, das sich über Jahrzehnte und ja fast Jahrhunderte gehalten hat, und diese Tradition versuche ich auch nachzuzeichnen. Da geht es eben darum, den Gegner möglichst machtvoll erscheinen zu lassen, ihn zu dämonisieren und damit natürlich auch zu verteufeln und entsprechend sozusagen gegen ihn zu agitieren.
Deutschlandfunk Kultur, Sie hören die politische Lesart. Daniel Hornhoff hat sich in seinem neuen Buch mit Hassbildern in digitalen Welten beschäftigt. Sie sprachen schon davon, Daniel Hornhoff, dass eigentlich ein Bild für sich nicht unbedingt immer gleich als Hassbild sich zu erkennen gibt. Was unterscheidet ein Hassbild zum Beispiel vom Bild Protest, oder wie identifiziere ich überhaupt ein Hassbild?
Ja, das ist ganz schwierig, sozusagen allgemein zu definieren, und deswegen habe ich mich in dem Buch auch darauf verlegt, ganz spezifische, konkrete Fälle mir anzuschauen. Gleichwohl glaube ich, es gibt gemeinsame Merkmale dieser Bilder. Sie werden eben durch eine textliche Einfassung überhaupt erst zu einem Hassbild, und ihr Ziel muss sozusagen durch die Kontexteinfassung ersichtlich werden. Und das Ziel liegt in der Regel darin, dass es darum geht, sozusagen andere Menschen abzuwerten. Und deswegen würde ich auch hier einen Unterschied gegenüber Hetzbildern und Protestbilder sind eigentlich ein Instrument der Emanzipation, des Empowerments, der Bekräftigung einer Position, die sich erstmal als unterlegen wahrnimmt, wohingegen Hassbilder eigentlich aus einer Position der gefühlten Überlegenheit und der Bevorteilung agieren. Gegenüber Hetzbildern kann man Hassbilder nochmal insofern unterscheiden, dass es bei Hetzbildern eher darum geht, andere Personen hinter der eigenen Position zu versammeln, um sich dann gegen andere Personen und Personengruppen wenden zu können. Das ist nicht unbedingt die Funktion von Hassbildern.
Auch popästhetische Muster haben Konjunktur, die haben Sie auch ausfindig gemacht, auch und vor allem in Hasspostings. Wie können die aussehen?
Wenn man an die dschihadistische Hasskommunikation denkt, da war das ja oder ist das nach wie vor sehr präsent. Also man versucht eigentlich ein massenkulturelles Phänomen aufzugreifen, um die Abwertung von anderen Personen als möglichst sinnstiftend, als möglichst attraktiv, als ja Gewinn für das jeweilige Leben aussehen.
Und das kommt teilweise daher wie so ein Filmtrailer für irgendeinen Kinofilm, also mit ganz emotionalisierter Musik im Hintergrund.
Ganz unbedingt. Und daran ist auch nochmal abzulesen, wie ja sozusagen aufwendig, wie professionell, wie strategisch kalkuliert in diesen Kommunikationspraktiken vorgegangen wird. In der Regel geht es darum, sich genau zu überlegen, wie ich mein Ziel, die Abwertung anderer Menschen und Personengruppen erreichen kann.
In dieser Buchreihe Digitale Bildkulturen, in der Ihr Buch erschienen ist, geht es ja auch darum, neue Formen und Verwendungsweisen von Bildern kulturgeschichtlich einzuordnen und auch Kriterien für den Umgang mit diesen Bildphänomenen zu finden. Welche Dinge scheinen Ihnen denn da besonders wichtig zu sein?
Ja, nun, mir ist es zunächst einmal wichtig zu zeigen, dass diese Hassbilder in historischen Kontinuitäten stehen, dass mit den Hassbildern in der digitalen Netzkommunikation nicht irgendetwas Neues in die Welt kommt, sondern dass etwas wiederholt wird und weitergeführt wird, was in der Kulturgeschichte selbst schon ausgeprägt worden ist.
Teilweise reichen diese Abbildungen zurück bis ins Mittelalter, auch das weisen Sie nach.
Ich versuche tatsächlich über solche Vergleiche plausibel zu machen, dass es hier eben diese historischen Kontinuitäten gibt. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, der mir wirklich wichtig ist, ist, dass sozusagen Hass nichts ist, das eben unkontrolliert irgendwie aus Menschen herausbricht. Das mag in einzelnen Fällen so sein. Mir geht es darum zu zeigen, dass Hass bestimmten Strategien unterliegt, bestimmten Taktiken unterliegt, dass Hass gemacht wird, dass er geformt wird, dass er ästhetisiert wird, dass er also eine Praxis der Kommunikation ist. Und ich glaube, erst wenn wir verstehen, wie diese Kommunikation jeweils funktioniert, können wir sie auch zurückweisen und eindämmen.
Daniel Hornhof, sein neues Buch Hassbilder ist in der Reihe Digitale Bildkulturen bei Wagenbach erschienen. 80 Seiten, 10 Euro und ein anderer Band aus dieser Reihe wird uns noch im weiteren Verlauf dieser Lesart interessieren. Daniel Hornhof, danke für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.